Ja, schaut euch das einmal an. Durchgeknallt für Jesus. Ist Gott unser Kumpel? Jesus, du bist ein turbogeiler Typ, sagen die Jesus-Freaks in Hamburg. Je nach Glaubensstandpunkt muss man sagen, das ist ja furchtbar, nicht? Kann man sich entsetzen, aufregen, nicht? Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das sind junge Menschen aus einem ganz bestimmten Milieu, die gelten als Auffangbecken für die, die ja in der Drogensucht sind und die da, ich sag mal, keinen festen Wohnsitz haben. Und ja, ich bin auf dieses Thema gekommen, was ich gleich mal erfragen werde. Da steht, Gott ist, und jetzt bitte ich euch mal, ruft mal, wie ist Gott? Sagt mal ein paar Eigenschaften. Bitte, nochmal. Geduld. Gnädig. Ja, ist immer noch nicht unser Thema. Noch weiter. Bitte? Ja, aber ist auch noch nicht unser Thema. Wie war das nochmal? Heil? Heilig, genau, das ist unser Thema. Jawohl, Gott ist heilig. Damit wollen wir uns heute Morgen einmal beschäftigen. Gott ist nicht unser Kumpel. Gott ist der Ewige, der Ewigseiende. Jemand drückte das mal so aus, der Gottesgedanke sprengt alle menschlichen Vorstellungen. Wir können uns Gott nicht vorstellen, wir können es auch noch nicht erfassen von unserem Verstand, von unserer Ratio. Auch die Wissenschaft kann das nicht erklären. Gott ist unfassbar. Und deshalb sagt die Bibel, Gott ist heilig. Aber bevor wir in dem Thema einsteigen, noch mal den Begriff ganz kurz, was heißt überhaupt heilig? Heute sagen wir, naja, den Satirikern und den Kabarettisten ist nichts mehr heilig. Die machen sich über Kirche, über Gott und über alles lustig, über die Maria und den Leuten ist nichts mehr heilig. Heilig heißt eigentlich genau übersetzt abgesondert, besonders, ganz auf einer ganz anderen Ebene, das heißt heilig, also können sagen, Gott lebt abgesondert von allem Bösen, allem Profanen. Und das Gegenteil ist unheilig, wie ich schon sagte, das heißt weltlich, profan, einfach, gewöhnlich, also nichts Besonderes. Also heilig und profan. Und die Heiligkeit Gottes durchzieht wie ein roter Faden die ganze Bibel. Gottes Eigenschaften sind also seine Heiligkeit. Jetzt müsste es eigentlich weitergehen. Das tut's nicht. Vielleicht keine Batterie drin hier in dem. So. Dann mach du das. Ich sag dann immer an. Gott, unser Vater, ist liebevoll, gnädig, barmherzig, treu, gerecht natürlich und heilig, ganz vor allen Dingen heilig. Er lebt abgesondert. Und dann müssen wir unterscheiden. In der Bibel, da gibt es verschiedene Eigenschaften, zum Beispiel die Heiligkeit Gottes und alles, was mit ihm in Berührung kommt. Zum Beispiel im Alten Testament waren das heilige Geräte in der Stiftshütte oder bei der Begegnung Mose mit Gott im brennenden Dornbusch. Da sagt Gott, ziehe deine Sandalen aus, Mose. Auf dem Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Also alles, was mit Gott in Berührung kommt, ist heilig. In einigen, zum Beispiel in der Stiftshütte, die Bundeslade, die war hochheilig, also noch eine gewisse Steigerung, können wir vom Neuen Testament her gar nicht oder sehr schlecht nur beurteilen. Hochheilig. Und es gibt zwei Bibelstellen im Alten und im Neuen Testament. Wir wollen uns mit dem Neuen, im Alten Testament mal beschäftigen. In Jesaja 6, 1 bis 7. Mach mal einen weiter. Jawohl. Im Todesjahr des König Usia sah ich den Herrn auf dem hohen und erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihn und jeder von ihnen hatte 6 Flügeln. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer sprach zum anderen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden. Und Jesaja sagte, wehe mir, denn ich bin verloren. Ich bin ein Mensch von unreinen Lippen, inmitten eines unreinen Volkes wohne ich. Da flog einer von den Seraphim zu dem Räucheraltar, nahm ein Stückchen glühender Kohle und berührte seinen Mund. Und dann sagt der Seraphim zu Jesaja, so ist deine Schuld gewichen und deine Schuld ist gesühnt. So als Bild, das ist eine Vision, die der Jesaja hatte von der Heiligkeit Gottes. Und wir erschaudern eigentlich bei dem Gedanken der Heiligkeit Gottes, auch im Neuen Testament, bei der Begegnung des Engels mit dem Zacharias und so weiter, da staunen wir und die Menschen erschrecken immer. Ist klar, mit solch einem himmlischen Wesen in Berührung zu kommen, da können wir nur erschrecken. Und sogleich hören wir immer dieses fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Also die Seraphim sind besondere Engelwesen. Im Hebräischen heißt das Sarab, brennen. Wir kennen eigentlich nur diese beiden und die Seraphim kommen nur an dieser Stelle vor. Also wir dürfen einen Blick in den Himmel tun und erleben etwas von der unfassbaren Heiligkeit Gottes. Und dies dreimalige Rufen unterstreicht ja die Heiligkeit Gottes. Heilig, heilig, heilig. Der Komponist, fällt mir der Name nicht ein, Franz Schubert, hat das Lied ja geschrieben aus der Deutschen Messe, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Noch etliche Psalmen sind davon betroffen und wir staunen darüber, wie Menschen so ergriffen sind von der Heiligkeit Gottes. Jetzt können wir natürlich sagen, wir als neutestamentliche Christen, wie gehen wir damit um? Wir sind das eigentlich nicht gewohnt. Hier der Jesaja sagt, wehe mir. Also in Bezug auf Gott erkennt Jesaja seine Verlorenheit. Vorher hat der Prophet immer das Gericht gesprochen über sein Volk, über Juda und über Israel. Sie sollen umkehren vom bösen Weg. Wehe euch! Und jetzt begegnet ihm Gott und er erkennt seine Verlorenheit. Wehe mir, ich bin verloren. Ich bin furchtbar verloren, wenn Gott erscheint. Weil Gott heilig ist und gerecht und rein und heilig. Und meine sündigen Taten, Worten und Gedanken stehen ihm diametral entgegen. Es ist unmöglich, kein Staubgeborener kann mit Gott Gemeinschaft haben. Das geht nicht. Und auch sehen wir bei der Gesetzgebung in 2. Mose 19, sehen wir, wie Gott auf dem Sinai herabsteigt in Feuer und Rauch und das ganze Volk stand vor dem Sinai und sah das. Nur Mose durfte hinauf zu Gott. Nur Mose. Hier wird schon vorgeschattet, dass nur einer in die Gegenwart Gottes darf. Nur einer. Auf Christus wird hier schon hingewiesen, indirekt. Aber in der Reihe nach. Ein nächstes Bild. Ja. In unserem Text heißt es in 1. Petrus 1, Vers in Römer 3, Vers 23, da schreibt Paulus, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, wenn am Punkt wäre, wäre es schlimm. Aber es geht noch weiter. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und jetzt geht's weiter. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort oder zu einem Sühnedeckel. Das ist eine Metapher. Hiermit meint Paulus, seht mal, im Alten Testament, und sein Brief an die Römer ging ja auch an Juden. Im Alten Testament war das so, einmal im Jahr ging der hohe Priester nach gewissen Reinigungsvorschriften mit einer Schale voll Blut in das Allerheiligste und nahm einige Tropfen Blut und sprengte sie oben auf den Sühnedeckel, da wo die Engel, die Cherubin draufschauen. Und Gott wohnte in der Wolke über den Cherubin, in der sogenannten Schechina. Und dann sagte er, sehe ich das Blut, so werde ich vorübergehen. Zum Beispiel bei dem Würgeengel in Ägypten. das sinnbildlich gebraucht, dieses Sinnbild gebraucht hier der Apostel Paulus bei dem Sühneort oder Sühnedeckel. Das heißt, das Blut Jesu Christi des eingeborenen Sohnes spricht uns frei von Schuld und Sünde. Das ist das Ungeheuerliche, das müssen wir verstehen. Da der dreimal heilige Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt und wir die sündigen Menschen müssten vergehen. Es gibt viele Bücher in der Bibel, die das so bezeugen und anreißen. Zum Beispiel das Buch Hiob. Die Hiobsbotschaften. Und Hiob rechtfertigt sich ja vor Gott und sagt ja, ich bin eigentlich gerecht vor Gott. Gott handelt an mir nicht gerecht. Und seine Freunde wollen ihn trösten. Und dann kommen ja diese sogenannten Gespräche mit Hiob. Und dann zum Schluss begegnet Gott den Hiob in einem Gewittersturm und spricht zu ihm und sagt zu Hiob, hast du je einen Morgen geschaffen? Hast du je den sieben Gestirnen geboten? Und so spricht Gott mit ihm und Hiob erkennt in dem Gespräch, was er ist. Er bekennt, ich bin nur Staub und Asche. Das sind wir, Staub und Asche, begrenzt vom Anfang und von Ende. Und Gott ist immer da, war immer da, ist unbegreiflich, unfassbar, entzieht sich uns, deshalb ist er unsichtbar. Und Paulus bezeugt im Römer 1, Gottes unsichtbares Wesen wird erkannt in der Schöpfung. In dem einen Vers vorher heißt es, die Engel sagten, Moment, das muss ich mal eben schauen, in Jesaja, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Man überliest das schnell und denkt sich nicht dabei. Heute wissen wir viel mehr. Nur die Erde hat Leben. Alle anderen Gestirne haben kein Leben, soweit man das beobachten kann, die Wissenschaft. Deshalb, was soll man nur zum Mars fliegen? Ein toter Stern. Und die anderen Gestirne, Milchstraßen, kommen wir gleich noch zu dem Thema. Viel zu weit weg. Werden wir nie hinkommen. Kalt. Nur die Erde hat Leben. Und sie, bezeugt die Schrift, ist voll der Herrlichkeit Gottes, weil sie voller Leben ist. Einzigartiges Leben. Im Meer ist Leben. Auf dem Land ist Leben. Im Mikrokosmos, in den kleinen Bakterien und Viren und in Atomen, überall ist Leben. Die ganze Erde ist erfüllt von Leben. Und von Menschen, von Tieren. Das ist ein Spiegel der Herrlichkeit und Größe und Heiligkeit Gottes. Das müssen wir verstehen und begreifen. Nächstes Bild. Da muss ich euch etwas vorlesen. Schauen wir hin zum Sternenfirmament. Milliarden von Galaxien. Dieses Bild habe ich von einem lieben Verwandten bekommen, der ist Wissenschaftler, promoviert, einer, der etwas vom Fach versteht. Das ist ein Ausschnitt aus dem Hubble-Teleskop von 1995 und zeigt einen ganz kleinen Ausschnitt vom Himmel, nur einen ganz kleinen, und zwar in der Nähe des Andromedas-Nebel. Ein ganz kleinen Ausschnitt. Und da kann man sagen, sieht er Milliarden von Galaxien. Jede Galaxie hat 100 Milliarden Sonnen. Also Milliarden von Galaxien haben wieder hunderte Milliarden Sonnen. Die fernsten Galaxien sind ungefähr 12, 13 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Weiter kann man gar nicht das erahnen. Das heißt, wir blicken in die Vergangenheit. Das Licht ist 13 Milliarden Jahre schon unterwegs. Wahrscheinlich existiert der Stern oder die Milchstraße gar nicht mehr. Schon erloschen, aber das Licht, das ist noch unterwegs, mit Lichtgeschwindigkeit. Unfassbar. Unfassbar. Das hat Gott geschaffen. Es ist der Ausdruck seiner Heiligkeit. Auch die Schöpfung, die Sternenwelt, die Firmamente, alles das, was für uns unnütz ist, was wir nicht begreifen können, ist Ausdruck der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes.
Ich lese mal einige Dinge vor hier. Das heißt, auch damals, als die Erde für weitere 10 Milliarden Jahre noch nicht gab und auch unsere eigene Sonne viele Milliarden Jahre noch nicht brannte, sah es schon so aus wie heute hier in der Nähe, wobei das heute natürlich in Anführungszeichen steht. In unserer Nachbargalaxie, die Andromeda, die etwas größer ist als unsere eigene Milchstraße, ist circa 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Das heißt, wir sehen sie so, wie sie vor 2,5 Millionen Jahren war. Die nächste größte Galaxiengruppe ist von uns sogar rund 60 Millionen Lichtjahre entfernt. Je weiter der Blick hinausgeht, je tiefer blicken wir in die Vergangenheit. Also atemberaubend, sich damit auch zu beschäftigen als Christ, unterstreicht die Größe Gottes und seine Heiligkeit. Kommen wir zurück, ein nächstes Bild. Die Heiligkeit Gottes ist im Alten Testament immer etwas Furchteinflößendes. Wenn Gott erscheint, wie hier, ein Bild von dem Empfang der Gesetzestafeln. Gott bleibt unsichtbar. Man kann ihm nicht begegnen. Gott sprach zwar mit Mose wie mit einem Freund von Angesicht zu Angesicht und trotzdem richtig erkannt hat Mose Gott nicht. Einmal wollte er ihn sehen. Da sagt Gott, hier bei mir ist eine Felsspalte, da werde ich dich hinsetzen, da kannst du mich von hinten sehen. Und dann spricht Gott, alle meine Güte und Gnade werde ich an dir vorübergehen lassen. Und so konnte Mose Gott anbeten. Mose empfängt hier die Gesetzestafeln. Ja, jetzt nochmal eins weiter. So, jetzt kommen wir zu unserem Predigtext aus 1. Petrus 1, 17. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig zu sein, seid auch ihr im Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person eines jeden Werks richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Ehrfurcht. Also Petrus erinnert die Christen in der Zerstreuung und sagt zu ihnen, deshalb, aus dem Grunde, weil Gott heilig ist und immer wieder sagt, ich bin heilig, darum seid auch ihr heilig. Also lebt abgesondert von der Sünde, nicht abgesondert vom Nachbarn. Nicht, dass wir jetzt den Nachbarn nicht mehr grüßen. Nicht? Also keine falsche Absonderung, abgesondert vom Bösen. Also deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, ist eine Metapher. Nicht? Also die Lenden umgürten, das heißt wie zu einem Aufbruch bestimmt. Ich bin bereit zu gehen. So sollen wir als Christen, als Kinder des Gehorsams, wir gehorchen dem Worte Gottes, Glaube und Gehorsam und Gebet gehören unverrückbar zusammen. Also dem Wort Gehorsam sein. Passt euch nicht den Begierden, die in eurer früheren Unwissenheit waren, der Welt an. Und wir sind ja heute von vielen Begierden umgeben. Nicht? Die Werbung sagt ja immer, was du noch kaufen musst und erst dann bist du glücklich und hast du das, dann freust du dich ein bisschen, aber dann guckst du schon nach dem nächsten neuen Handy aus oder irgendwelche anderen Gegenstände. Die Welt, in der wir leben, lebt vom Konsum, vom Verbrauch. Aber das kann nicht das Innere, das Herz befriedigen, kann nicht das Herz und die Seele ausfüllen. Seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Nächsten. Also ich fasse mal zusammen, Petrus sagt, völlig auf die Gnade Gottes vertrauen in Christus, also nicht auf uns selbst vertrauen,
Nicht auch auf falsche Gegenstände vertrauen. Nicht auf meine eigene Frömmigkeit, meine Herkunft oder sonst irgendwas. Die Menschen früher waren ja oft sehr eingebildet, haben gesagt, oh, ich bin adeligen Geschlechts, habe blaues Blut. Oder ich habe einen hohen Bildungsstand, ich bin Wissenschaftler oder irgendwas. Oder komme aus einer angesehenen Familie. Oder aus einer fürstlichen Familie. Das zählt alles vor Gott nicht. Vor Gott zählt nur der Mensch, seinem inneren Wesen, seiner Herzenshaltung. Sich nicht dem Begierden der Welt anpassen, im Lebenswandel heilig, abgesondert vom bösen Leben, seid heilig, denn ich bin heilig, lebt in Ehrfurcht vor Gott, da ihr Fremde seid in der Welt. Das müssen wir uns immer wieder selbst in Erinnerung rufen. Ich bin zwar Bürger hier von Westfalen, von Reken und ihr von Coesfeld und, klar bin ich Bürger, aber in Wirklichkeit bin ich Himmelsbürger, bin ich teuer erkauft durch das Blut des Sohnes Gottes. Und das bei dem Nächsten unterstreicht er das. Mal eins weiter. Ja. Gott richtet ohne Ansehen Person, nochmal weiter, haben wir schon gesagt. So, und jetzt ist das der wichtigste Satz. Denn er sagt, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von den eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blute Jesu Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Das ist die Kernaussage. Also, wir sind nicht errettet, weil wir Baptisten sind. Wir sind auch nicht errettet, weil wir so fromm sind, sondern wir sind einzig errettet durch das Blut des Sohnes Gottes. Und dem kann ich nichts hinzufügen. Dieser große Gott hat sich gezeigt in seinem Sohn. Im Hebräerbrief lesen wir das. Hebräer 1, da heißt es, nachdem Gott vielfältig durch vielerlei Propheten ehemals zu den Vätern geredet hat, also die Propheten wie Jesaja, Hosea, Amos und so weiter, haben zu dem damaligen Volk geredet. Dann heißt es, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, Gott im Sohn, den er auch zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Sterne, Firmament, Milchstraßen. Unfassbare Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Das ist ein Satz. Ein Satz in diesem Prolog. Also die Einzigartigkeit Gottes, von den Propheten schon verkündigt, dem Volke Israel. Und jetzt am Ende der Tage hat sich Gott geoffenbart in Christus, seinem Sohn. Deshalb konnte auch Jesus zu Recht sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Johannes 14. Fragt er den Thomas, nicht? Zeige uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus sagt zu Thomas, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Thomas. Wir wähnen immer Gott, wer weiß wie weit und so fern. Nein, Gott ist uns ganz nah, ist in deinem Herzen. Er spricht zu uns, ganz persönlich, will uns ermutigen. Wir sind ja staubgeborene Menschen, wir sind ja nur auf der Durchreise. Wir leben einige Jahrzehnte, gemessen an der Sternwelt zum Beispiel, an Lichtjahren, an den Milliarden Lichtjahren, ist das gar nicht erwähnenswert. Sind wir völlig unbedeutend. Also Gott hat die Welten gemacht und ihn, den Sohn des Höchsten, das Lamm Gottes, unbegreiflich, das ist der Erbe. Jetzt denken wir wieder an die vielen Beispiele in den Evangelien vom Weingärtner, von dem Erben, den dann die Arbeiter umbringen wollten, um den Weinberg in Besitz zu nehmen. Diesen Erben, das ist der Sohn Gottes. Und ihn hat Gott, dieser ewige, große Gott, alles anvertraut und unter seinen Füßen geworfen. Das ist unfassbar. Das bleibt unfassbar. Das lässt uns einen Blick tun in die Größe Gottes, aber auch in seinem grenzenlosen Erbarmen. Abraham fragte einmal zu Gott, woran soll ich erkennen, dass deine Gnade und Güte mit mir ist und auch, dass ich Nachkommen haben werde. Und dann führte Gott den Abraham heraus, nachts in einem Sternenhimmel und sagt, zähl doch die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Wenn ich diese Bibelstelle lese, da denke ich immer, so sind wir. Wir gucken erst mal auf uns. Kann ich das? Dann fassen wir unser Portemonnaie an, können wir das bezahlen? Wir gucken erst mal an uns. Welche Möglichkeiten habe ich? Gott führt dich heraus. Komm mal raus. Schau dir mal den Sternenhimmel an. Unfassbar groß. Wir müssen heraus, unserer eigenen gedanklichen Enge heraus. Müssen etwas erahnen von der Größe und Heiligkeit und Größe Gottes. Und dieser große Gott hat sich entschieden in Christus für dich. Haben wir heute Morgen gehört, im Prolog im Johannes-Evangelium. Nicht? In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus ist das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis ohne Bedingung. Die Finsternis hat es nicht erfasst, aber so viele ihn aufnahmen, diesen Jesus, Gemeinschaft haben mit ihm, ihre Schuld bekannt haben. Herr Jesus, mit dir will ich leben. Dir will ich mein ganzes Leben anvertrauen, weil du heilig und gerecht bist, weil du der Gesalbte bist vom Vater, der Messias Gottes. Dir vertraue ich mein Leben an. Dann heißt es, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinem Namen glauben. Die sind letztlich nicht aus dem Willen des Mannes entstanden oder aus irgendeiner Herkunft. Johannes sagt, die sind im Grunde aus Gott geboren, weil sie neu geboren sind. Das müssen wir verstehen und begreifen. Das hat dieser große Gott in seinem Heilsplan bewirkt. Unfassbar groß. Und das ganze Alte Testament ist immer ein Vorschatten. Alles schon ist vorgesehen und deutet auf den Messias, auf das Lamm Gottes, auf den Sohn seiner Liebe. Gewaltig. So heilig ist Gott. Aber Gott ist nicht abgehoben. Gott ist heilig, aber er hat uns Jesus gegeben. Als Heiland. Als ganz persönlichen Herrn. Und diesem Herrn und Heiland darf ich mein kleines Leben anvertrauen. Darf jeden Tag mit ihm leben. Darf zu ihm beten. In meiner Einfalt. Meine Gebete sind ja einfältig, nicht? Sind ja nichts Besonderes, nicht? Aber Jesus sieht dieses einfältige und aufrichtige Gebet von dir. Und er hört das Gebet und freut sich darüber. Menschen, die Jesus angenommen haben, so sagt die Schrift im ersten Johannesbrief, sind gleichsam vom Tode als Sünder ins Leben hinübergegangen. Das heißt, hier hat ein gewaltiger Wechsel stattgefunden. Durch den Glauben. Das wissen wir, habe ich schon öfter gesagt hier. Der Glaube ist die Wasserleitung, durch den die Gnade fließen kann. Schönes Bild, hat Spurgeon mal gesagt. Also ohne Glauben kann nichts fließen. Nicht? Also ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen, Hebräerbrief. Nicht? Wer Gott nahen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Also durch den Glauben kann die Gnade Gottes fließen und dort bei dir, in deinem Herzen, in deiner Seele, den seelsorgerlichen Dienst ausführen. Damit sind wir dann beim Wesentlichen, damit komme ich auch zum Schluss. Also, wir sind um einen hohen Preis erkauft, nicht mit Silber oder Gold, nicht mit irgendeiner Währung, Euro oder irgendwas anderes, sondern das kostbare Blut des Sohnes Gottes. Nur Sünde kann nur mit Blut gesühnt werden. Das ist ein Grundsatz Gottes. Für uns Menschen, Staubgeborene, wir haben da kein Verständnis für und sagen, naja, Gott könnte auch mal Schnipp machen, nicht? Und nein, das geht nicht. Sünde ist so etwas Diametrales gegenüber dem Wesen Gottes, das geht nicht. Blut musste fließen. Das ganze Alte Testament, Stiftshütte, Tempel, alles ist voll mit Blut, mit Opfern und Opfern. Und die Schrift sagt, das war alles nur ein. Es geschah immer mit Hinblick auf das vollkommene Opfer Christi. Und da wird es wirksam. Fassen wir zusammen. Auch du bist mit dem kostbaren Blute Jesu Christi erkauft. Du bist sein Eigentum. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geiste der Verheißung Gottes. Die Gemeinde ist letztlich die Brautgemeinde des Bräutigams Jesus. Das ist unsere hohe Berufung, deine hohe Berufung. Eine Berufung. Berufung wird man nicht so eben, nicht? Wir wissen ja, wenn ein Beamter oder jemand hohe, eine Persönlichkeit berufen wird, das ist ein feierlicher Akt, das Besonderes. Wir sind berufen in der Christusnachfolge, du und ich. Berufen, Zeugen Jesu zu sein. Immer in dem Bewusstsein, wir gehören ihm, wir sind teuer erkauft durch das kostbare Blut Jesu Christi. Das wünsche ich euch für diesen Sonntag, dass wir daran denken. Ich gehöre nicht nur hier nur zur Gemeinde, sondern ich gehöre Jesus. Und ich will abgesondert von der Sünde leben. Ich will ihm gefallen. Er soll mein Heiland sein. Und ich will mich daran erinnern, dieser große, unfassbare, gewaltige Gott, der die Sterne, das ganze Firmament geschaffen hat. Und die Erde ist durchglüht von seiner Herrlichkeit, von seinem Leben, das er gegeben hat. Ich darf durch Jesus diesem gewaltigen Gott angehören, dieser Familie Gottes. Ihr Lieben, das ist unfassbar, das teilt uns die Bibel mit. Das ist streng genommen Evangelium, die frohe Botschaft, dass Jesus gesiegt hat. Das wünsche ich euch, dass ihr das nicht aus den Augen verliert. Und so in eurem Leben Jesus ähnlich werdet. Amen.